Werbung.
Andreas, du hast ja deine Hörbucheinlesebrille auf und ein Buch in der Hand.
Ja, ganz genau. Pass mal auf, hör zu. Justus rief bei Bob zu Hause an und bekam Abigail an die Strippe.
Tja, da hast du Pech,
meinte sie.
Der sitzt gerade im Flieger nach Brasilien. Ein Buchprojekt. Soll ich ihm was ausrichten?
Ja, dass er mich so bald wie möglich anrufen soll. Er gab ihr seine Mobilnummer durch, für alle Fälle. Und sag ihm, Peter hatte einen Unfall und liegt schwer verletzt im Krankenhaus El Camino in Mountain View. Ich muss zusehen, dass ich da hinkomme.
Gänsehaut. Und ich hab's gleich erkannt. Du liest aus dem neuen Buch von Andreas Eschbach vor, Die Auferstehung.
Exakt, Kai. Der Bestseller-Autor hat eine neue Zukunftsvision für Justus, Peter und Bob geschrieben.
Genau, nach der Graphic Novel Rocky Beach ein weiteres Mal, dass die drei Kultdetektive nun erwachsen sind.
Genau, und sie erleben ein düsteres, mysteriöses Abenteuer zwischen Rocky Beach und dem Amazonas. Ein Muss für erwachsene Drei-Fragezeichen-Fans und für alle, die gerne Krimis mögen oder die Bücher von Andreas Eschbach.
Ich habe es auch schon gelesen und kann bestätigen, die Auferstehung ist ein richtig spannender und umfangreicher Krimi für Erwachsene.
Absolut.
Und sag mal, hier auf dem Buch entdecke ich noch ein Zitat von dir, Andreas.
Ja.
Rasant, modern und trotzdem noch das Original. Darauf habe ich lange gewartet. Das ist ja mal die Bestnote für diesen Krimi.
Ja, und den kann ich wirklich definitiv weiterempfehlen.
Das mache ich hiermit auch. Die Auferstehung, ein Roman aus der Welt von Die drei Fragezeichen und dem Kosmos Verlag, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und schaut doch mal vorbei auf kosmos.de/bobcast. Dort könnt ihr exklusive Die drei Fragezeichen Fanpakete gewinnen. Beantwortet dazu einfach eine Frage zum neuen, spannenden Andreas Eschbach Roman. Klickt am besten direkt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Ja, viel Freude beim Lesen.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pech und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Pech und Andreas Frisch. Maschinite Fürst.
Hallihallo, wir sind's, eure beiden Xantippen vom Blumenmarkt. Guten Tag.
Ja, hallo. Heute live aus den Universal Studios.
Universal. Ja, das ist, da musste ich auch zweimal hinhören.
Ja, Passetti hat da echt was hingepfeffert.
Sehr schön. Ja, das war toll. Okay, aber bevor wir einsteigen, Andreas, ich habe hier an meinem Schreibtisch ein gelber Post-it und auf dem steht Tour. Ausrufezeichen, damit wir nicht vergessen, mal wieder zu erwähnen, dass wir nächstes Jahr auf Tour gehen, unbedingt. Los geht's Ende Februar in Wuppertal und dann spielen wir, ich glaube, 20 Termine, ne, über die nächsten Monate verteilt. 19 oder 20, ich weiß es gerade nicht genau.
Nicht 21, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall wird's schön.
Genau. Bis Ende Juni, letzte Show dann in Mannheim. Da kommt ja unser Regisseur Ralf her. Kommst du auch, Ralf? Ja, er nickt. Der muss dazukommen, natürlich. Der Sound der Kindheit ist das Motto und wir sind ja schon eifrig am Planen. Vielleicht müssen wir demnächst doch auch noch mal ein bisschen mehr dazu verraten. Mal schauen. Auf jeden Fall checkt die Termine und die Ticketlinks, alle Infos hier in den Shownotes oder auf dreifragezeichen.de/bobcast live. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. So, und jetzt wird gedopt heute, lieber Andreas. Ja immer, wir haben ja ein bisschen Geplänkel am Anfang immer, ne? Wie warst du schon mal auf Musikfestival? Soll ich dich mal fragen? Schon mal gedopt? Nee, das machen wir nicht.
Nee, ich bin ja 1000-Meter-Läufer. Es geht ja hier um 100-Meter-Lauf. Bist du eigentlich ein guter 100-Meter-Läufer gewesen? Oder?
Ich war immer das in noch? Der Schule. In der Schule war ich echt ganz gut, überhaupt so bei Leichtathletik.
Und deine Zeit auf 100 Meter?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Unter 9 Sekunden?
9,3, glaube ich. Nee, aber ich war immer sehr, sehr schnell, das stimmt. Aber das habe ich irgendwann, ich hatte einmal so ein komisches Erlebnis, wo ich dachte, jetzt werde ich älter. Also ich dachte, ich springe mal hier so über diesen Zaun, über den ich immer gesprungen bin bei uns am Garten. Das
kannst du bestimmt. Beim 100-Meter-Lauf?
Nee, also einfach nur so und habe mich da so auf die Schnauze gelegt, weil ich eben nicht mehr so behende war und habe dann das Thema Leichtathletik für mich ad acta gelegt.
Aber du warst ein Leichtathlet?
Nein, aber ich habe es gern gemacht in der Schule und ich war immer so ganz ganz flink. Du auch? Warst du ein guter Läufer?
Ja, aber ich war eher 1000 Meter. 1000 Meter war meine Disziplin. Das
so fand auf ich Strecke
gut.
Und so.
Ja, das fand ich gut. Also ich war jetzt nicht schlecht auf 100 Metern, aber 1000 Meter war dann doch eher so mein Ding.
Ja, und Marathon mal versucht oder Halbmarathon?
Nee, da habe ich mich dann irgendwie nicht so rangetraut, muss ich sagen. Ich weiß, ich bin mal so einen kleinen Marathon gelaufen, also was weiß ich, mit 13 und das war, das war ein kleiner Marathon, 7 Kilometer und so. Das fand ich auch irgendwie gut, aber so richtig, wie lang ist Marathon? 41, 42 Kilometer?
42, glaube ich.
Das ist mir ein bisschen zu viel.
Ja, ich habe da auch Respekt vor, das ist echt ein bisschen hardcore. Und seitdem ich mal mitbekommen habe, dass bei vielen da die Brustwarzen sich so aufscheuern, die dann anfangen zu bluten.
Ja, du musst ja auch richtig, richtigen Marathonlauf läufst du ja auch oben ohne.
Oben ohne, ja, stimmt.
Okay.
Das ist dann auch eine Herausforderung für alle beteiligt. Ja, okay. Also, okay, wir sind nicht so richtig die Sportler und gedopt.
Na, das
haben wir
stimmt
auch nicht.
Na, wer ist das für schon? Ja,
ja jetzt doch, wir nicht sind mehr Sport.
Früher.
Früher, früher damals, genau. Ich schwenke mal elegant um und lese einfach mal den Klappentext, oder? Damit wir wissen, worum es hier in dieser Folge eigentlich geht.
Ja.
Sport lässt Justus normalerweise kalt, besonders wenn er an einem neuen Fall arbeitet. Aber was er da auf dem Sportplatz der Highschool von Rocky Beach erlebt, macht ihn stutzig. Einer der Jungs, die mit Peter für das Sportfest trainieren, läuft sensationell schnell. Und kaum versuchen die drei Fragezeichen der Sache auf den Grund zu gehen, taucht der Sprinter unter. Opfer gewinnsüchtiger Manager oder selbst ein gewiefter Dopingbetrüger? Wer hat da seine Finger im Spiel?
Ja, die große Frage, ja.
Mathilda, natürlich. Ja, was eine interessante Folge. Irgendwie wollen wir erstmal vielleicht über das Cover reden. Ich weiß nicht, so ein bisschen neutral.
Möchtest du das aufschieben, ja?
Anfangen vielleicht. Das finde ich nämlich tatsächlich eigentlich ganz cool. Das sind ja ganz schöne, hippe Sneaker, so in der Pride Edition.
Bist du so ein Sneaker-Fan gewesen? Ich hatte ja früher, hatte ich erst so richtig Sneaker. Ja, ich fand das irgendwie uncool. Ich hatte immer schwarze, spitze Schuhe, das fand ich irgendwie viel besser. Ich bin übrigens auch 1000 Meter mit schwarzen, spitzen Schuhen.
Mit so Stahlkappen vorne.
Nee, einfach so richtige New Wave-Botten. Aber so Sneaker, ich weiß nicht, das war nie so mein Ding. Deswegen kann ich jetzt mit dem Cover auch nicht so viel anfangen.
Ach, verstehe.
Das erinnert mich dann eben an die Fußballfolge, die ich ja bekanntlich nicht so
mag. Ja, okay, aber lustig, da kommt ein bisschen vielleicht unser Altersunterschied dann rein, weil ich war dann schon so mit so ab 16, 17 schon echt so ein Sneaker-Fan. Ich mochte diese Vintage-Adidas-Sneaker mit diesen, die gab's ja dann in diesem Retro-Look auch irgendwie so 70er Jahre. Also das war schon was, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Aber irgendwie hat mich das nostalgisch
und hast du Sneaker gesammelt, so wie Oliver Kowitke zum Beispiel? Ich glaube, er hat 1000 Sneaker bei sich im
Tresor nicht zu stehen. Wie es da wohl riecht, ja. Nee, das so schlimm war das nicht, aber ich mochte schon diesen Style irgendwie. Und das, finde ich, ist hier so ganz gut eingefallen. Also so eine gewisse Hipness hat es vielleicht tatsächlich dadurch. Mhm. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal wieder ein kurzer Hinweis auf das Cover-Art-Projekt bei Instagram, das ich da zusammen mit Andreas Ruch, dem Illustrator und Autor, betreibe. Diesmal gibt's da auch ein paar Alternativcover zu sehen. Da hat Eiger Rasch nämlich einfach verschiedene Designs an diesen Turnschuhen ausprobiert. Es gibt ein paar lilane, es gibt auch ein paar rote, das sieht ganz schick aus. Und dann hatte sie noch so Ideen, wo sie versucht hat, mit Porträts zu arbeiten. Also da sieht man Peter und Glenn einmal, glaube ich, und dann noch so ein bisschen mehr unidentifizierbare Läufer. So ganz interessant.
Die Nahaufnahme ist natürlich irgendwie ganz schön.
Genau,
so rangezoomt, das ist,
finde ich auch
ganz schön,
so ganz gut. Und Andreas hat auch nochmal herausgefunden, dass Eiger Rasch selbst eigentlich überhaupt nichts mit Sport anfangen konnte.
Nein, also sah sie jetzt auch nicht aus, unbedingt.
Das stimmt, aber das war viel sie dann auch immer besonders schwer, irgendwie dann da auch sich inspirieren zu lassen bei diesen Sportthemen dann. Ne? Der hat dann oft so Anzeigen, so aus Illustrierten halt dann versucht zu finden. Aber also kommt vorbei beim Instagram-Account von mir, Kai Oslo, oder bei Andreas Hoch. Da gibt es auch immer schöne Bilder von einigen Sprechern. So, aber jetzt der Doping-Mixer. Wie finden wir denn diese Folge?
Ja, wie Andreas, findest du sie denn? Du fängst an.
Okay, ich fange an. Okay, pass auf. Ich bin tatsächlich, wir haben ja am Ende unserer Besprechung zum giftigen Wasser schon sehr rumgeunkt. Oh Gott, jetzt kommt eine Sportfolge. Hilfe. Dann habe ich gesehen, dass das eine Folge ist mit einem unheimlich schlechten Ranking bei RockyBeach.com.
Ja, viele mögen die überhaupt gar nicht.
Hassen die Folge. Und deswegen waren meine Erwartungen wahrscheinlich dementsprechend niedrig. Aber ich muss sagen, ich fand die doch durchaus unterhaltsamer, als ich dachte. Und ich glaube, das liegt daran, dass es hier hauptsächlich um so eine zwischenmenschliche Dynamik geht. Also wir erleben einen eifersüchtigen Justus, was so ganz interessant ist. Jetzt können wir nochmal drüber reden, wie es umgesetzt ist. Aber so als Farbe fand ich es ganz interessant. Und dann ist der Fall ja auch irgendwie mit dem Thema Freundschaft verbunden. Also dazu Glenn, Peters Sportkumpel. Und es hat auch irgendwie eine direkte Auswirkung auf das Verhältnis der drei Fragezeichen. Also Stichwort der cholerische Bob, müssen wir ja auch noch mal drüber reden.
Ja, aber das Problem ist doch, finde ich, bei der Folge, dass Justus, Peter und Bob überhaupt nichts ermitteln. Also die kriegen auch überhaupt nichts gebacken, weil sie sich entweder wirklich die ganze Zeit streiten oder eifersüchtig auf irgendwelche Nebenbuhler sind und dadurch ständig den Falschen verdächtigen. Und zum Schluss wird dann alles von Justus' Freundin Lys und von Tante Mathilda aufgelöst. Wahrscheinlich sind sie auch total überfordert, weil es ja eigentlich um zwei Fälle geht. Es geht also um den Blumenfall und dann geht es um den Dopingfall, obwohl beide Fälle dann auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben, man weiß es nicht.
Ja, da habe ich auch gewartet die ganze Zeit drauf. Ne? Wann gibt es die Verbindung, gibt es eine Parallele? Nein,
das denkst du auch, aber die sind diesmal extrem passiv und ich hätte mir ganz ehrlich eigentlich weniger Teenager-Probleme gewünscht und dann doch mehr beschatten und recherchieren und dann auch ein bisschen mehr Detektivarbeit. Aber du hast es vorhin schon gesagt, die sind jetzt, viele mögen die Folge nicht so, aber die Folge ist nicht so schlecht, weil ich finde den Anfang eigentlich ganz gut, weil gerade Tante Mathilda hier endlich mal in Aktion tritt, dann auch in Kombination mit ihrer zickigen Freundin Eleanor Sharp.
Stimmt.
Das ist richtig oldschool und das ist auch so ein bisschen back to the roots. Und dann freut man sich eigentlich schon auf so einen Klassikerfall, so wie der beginnt, mit womöglich mit Gnomen im Vorgarten und irgendwelchen Zauberpflanzen, aus denen man dann irgendwie welche Cocktails mixen kann, woraufhin dann der schneller läuft. Stimmt, aber du bist dann nach 5 Minuten in einer völlig anderen Geschichte und dann guckst du aufs Cover und sagst, oh Gott, natürlich, klar, die Sneaker, das ist eine Sportfolge und dann ist der Ofen aus.
Ja, das stimmt.
Finde ich, Entschuldigung, aber dann wird auch wahnsinnig viel geklaut, finde ich, also von der Waldhofer. Von gekauften Spielern, unsere berühmte Citrus-Jonas-Folge. Das ist nämlich eine ähnliche Konstellation. Auch hier explodiert dann irgendwann ein Sportwagen, aber leider nur im Off. Bei den Spielern hört man es dann krachen, hier knallt es nicht mal. Und deswegen ist das alles so ein bisschen luftleer und ein bisschen spannungsarm, auch im Buch. Mhm. Und Francis hat das dann im Hörspiel, finde ich, zum Glück ein bisschen gerafft und hat es eingedampft, damit die ganze Geschichte so ein bisschen mehr Tempo bekommt. Aber dann tauchen auch viel zu viele Figuren auf und Namen.
Das stimmt.
Manche dann wirklich nur mit ein paar Sätzen, dass du überhaupt keine Möglichkeit hast, das haben wir ja auch schon oft erzählt, dich mit irgendeiner Figur zu identifizieren. Dann gibt's den Trainer, dann gibt's, was haben wir hier noch, den Sportlehrer, den Chemielehrer, dann gibt's den Schuldirektor. Das ist zu viel Personage, finde ich. Und Fazit daher für mich: In der Folge wird zwar wahnsinnig viel gerannt, aber die Vorlage von der Waldhofer, tut mir leid, ist wahnsinnig lahm. Mhm. Aber es gibt einen Aspekt, der die Folge doch besonders macht und das ist die letzte Bearbeitung von Francis.
Genau.
Als Hörspielbearbeitung und danach dann ab Rache des Tigers hat André Minninger die Hörspieler bearbeitet. Und das ist eigentlich ganz interessant.
Das ist wirklich interessant und deswegen müssen wir vielleicht ihn auch nochmal ein bisschen feiern oder ein bisschen anschauen heute in dieser Folge an verschiedenen Stellen. Ich finde zum Beispiel, was interessant ist, und das ist ja auch ein Francis-Kniff an dieser Folge, wir haben schon gesagt, ja, es gibt da zwei Fälle, die laufen irgendwie parallel und haben nichts miteinander zu tun, aber
sind auch atmosphärisch völlig anders.
Völlig anders, ja. Genau, aber es führt dadurch zu einem der merkwürdigsten, interessantesten Enden in der Hörspielgeschichte der drei Fragezeichen.
Du denkst, die Geschichte ist zu Ende, genau, und denkst, okay, irgendwas fehlt doch.
Ach, der Nachspann läuft.
Und dann geht es nochmal los und dann wird der Blumenfall aufgelöst. Das fand ich aber auch wieder ganz gut, weil das Thema dann wieder auftaucht, dieses musikalische Thema. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Das heißt Märchenwald, auch diese Textur, diese Fläche, die auftaucht. Und ich bin eigentlich Fan Blumenfall, muss ich sagen.
Interessant.
Diese Doping-Geschichte interessiert mich überhaupt nicht.
Ich bin tatsächlich ein bisschen angefasster von dem Doping-Fall als du, glaube ich, weil ich, glaube ich, auch ein Fan von Glenn bin. Ich fand irgendwie Glenn, auch wenn das im Hörspiel nicht immer so abgebildet ist, irgendwie eine interessante Figur. Also dieser jemand, der da so gegen seinen Willen gedopt wird und was ist das für einer und liegt vielleicht auch an dem Sprecher, müssen wir auch gleich noch
Christian
drüber
Stark,
reden.
Ja, der ist gut. Aber dann irgendwie nachher auch, wir müssen gleich mal reinhören, aber nachher dann auch wirklich seine Beichte über das Stadionmikro schwierig, oder?
Ja, es ist aber eigentlich eine gute Idee, das so ganz groß mal zu machen. Es ist dann nicht so gut inszeniert, finde ich. Aber das müssen wir uns dann auch nochmal genau angucken, wie das genau funktioniert.
Ja.
So, hast du denn noch ein paar Facts für uns?
Ja, das ist die vierte Geschichte von Brigitte Johanna Hinkel-Weithofer. Die ist am 11. August 1994 als Hörspiel veröffentlicht worden. Und schön ist ja, das fand ich ganz toll, wir konnten ja bisher nie bestimmen, wann die jeweilige Folge im Studio aufgenommen wurde. Hier steht jetzt aber auf dem Manuskript, und das ist wirklich vorher noch nie passiert, ein Datum, wann die Folge aufgenommen wurde.
Ah,
und zwar am
super.
27. November 1993. Das war ein Samstag.
Ach,
so, und
toll.
Damit man jetzt auch eine Vorstellung hat, wie lange das her ist, mittlerweile nämlich über 30 Jahre, habe ich mal recherchiert. Das fand ich ganz toll, was an diesem Tag, als wir diese Folge aufgenommen haben, passiert ist. Und an diesem Tag, am 27. November 93, wurde in den USA Präsident Bill Clinton vereidigt.
Ja. Okay.
Und Wolfgang Lippert hat in Rostock zum letzten Mal Wetten, dass moderiert. Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich dann an diesem Samstag, es war ja ein Wochenende, im Hotel die Sendung von Lippert Wetten, dass gesehen habe. Und ich weiß auch, es war ziemlich furchtbar.
Ja, aber das war auch die erste Sendung ja schon von ihm.
Ja, also im Verhältnis, was dann später kam, war das natürlich noch Gold. Aber trotzdem, also Lippert, ich weiß nicht.
Die Lippert-Phase.
Ich habe das, glaube ich, nur gesehen, weil da Nina Hagen auftauchte, von der ich ein großer Fan war. Und auch noch, damit man auch noch mal weiß, wenn man sich jetzt nicht für Wetten, dass interessiert oder die amerikanische Präsidentschaft. Im Kino lief zu der Zeit übrigens seit einem Monat In the Line of Fire mit Clint Eastwood.
Ja. Wolfgang Petersen.
Richtig.
Das war also diese erste Hälfte 90er. Und 93 kam Jurassic Park ins Kino, der erste, der im September, glaube ich.
Der lief, Jurassic Park lief dann schon länger,
schon
war aber immer noch in den Charts. Und In the Line of Fire war, glaube ich, auf Platz 2.
Ja, super, kann ich mich noch erinnern. Ja, genau. Okay, das passierte also vor den Türen des Studios, während ihr drinnen den Doping-Mix aufgenommen habt.
Werbung.
Andreas, du hast ja deine Hörbuch-Einlesebrille auf und ein Buch in der Hand.
Ja, ganz genau. Pass mal auf, hör zu. Justus rief bei Bob zu Hause an und bekam Abigail an die Strippe.
Tja, da hast du Pech,
meinte sie.
Der sitzt gerade im Flieger nach Brasilien. Ein Buchprojekt. Soll ich ihm was ausrichten?
Ja, dass er mich so bald wie möglich anrufen soll. Er gab ihr seine Mobilnummer durch, für alle Fälle. Und sag ihm, Peter hatte einen Unfall und liegt schwer verletzt im Krankenhaus El Camino in Mountain View. Ich muss zusehen, dass ich da hinkomme.
Gänsehaut. Und ich hab's gleich erkannt. Du liest aus dem neuen Buch von Andreas Eschbach vor, Die Auferstehung.
Exakt, Kai. Der Bestseller-Autor hat eine neue Zukunftsvision für Justus, Peter und Bob geschrieben.
Genau. Und nach der Graphic Novel Rocky Beach ein weiteres Mal, dass die drei Kultdetektive nun erwachsen sind.
Genau, und sie erleben ein düsteres, mysteriöses Abenteuer zwischen Rocky Beach und dem Amazonas. Ein Muss für erwachsene Drei-Fragezeichen-Fans und für alle, die gerne Krimis mögen oder die Bücher von Andreas Eschbach.
Ich habe es auch schon gelesen und kann bestätigen, die Auferstehung ist ein richtig spannender und umfangreicher Krimi für Erwachsene.
Absolut.
Und sag mal, hier auf dem Buch entdecke ich noch ein Zitat von dir, Andreas.
Ja.
Rasant, modern und trotzdem noch das Original. Darauf habe ich lange gewartet. Das ist ja mal die Bestnote für diesen Krimi.
Ja, und den kann ich wirklich definitiv weiterempfehlen.
Das mache ich hiermit auch. Die Auferstehung, ein Roman aus der Welt von Die drei Fragezeichen und dem Kosmos Verlag, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und schaut doch mal vorbei auf kosmos.de/bobcast. Dort könnt ihr exklusive Die drei Fragezeichen Fanpakete gewinnen. Beantwortet dazu einfach eine Frage zum neuen, spannenden Andreas Eschbach Roman. Klickt am besten direkt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Ja, viel Freude beim Lesen.
Werbung Ende.
Los geht es damit, dass Tante Mathilda die drei Fragezeichen unter einem Vorwand zu sich in die Küche lockt. Dort gibt's Überraschung, Kirschkuchen, aber den kriegen sie nur, wenn sie einen Auftrag übernehmen.
Ich habe einen Fall für euch.
Für uns?
Was?
Ein Fall?
Ein unheimliches Verbrechen.
Und das sagst du erst jetzt, Tante Mathilda? Worum geht es?
Um meine beste Freundin Eleonor. Sie züchtet wertvolle Pflanzen im Garten ihres Hauses. Doch seit einiger Zeit wird sie von einem brutalen Dieb heimgesucht, der ihr die Pflanzen stiehlt. Ach, natürlich nicht irgendwelche, sondern immer die seltensten und wertvollsten.
Ich verstehe.
Ach, du verstehst überhaupt nichts, Justus Jonas. Du wirst erst verstehen, wenn du mit ihr gesprochen und den Tatort besichtigt hast.
Wir sollen einen Pflanzendieb suchen, Tante Mathilda.
So ist es.
Wurde denn schon die Polizei informiert?
Nein. Eleonor will mit der Polizei nichts zu tun haben. Ihr werdet sie ja kennenlernen. Sie ist eine, ziemlich eigenwillige Person. So, und jetzt guten Appetit, meine Herren Detektive. Endlich könnt ihr mal beweisen, wie gut ihr seid. Ich bin gleich wieder da.
Gut sind wir vor allem in der sportlichen Sonderdisziplin Torten essen.
Ja,
genau, das meine ich auch. Haut rein, Kollegen.
Ja.
Ja, also mir war nicht klar, wie sehr ihr Kirschkuchen liebt. Da habt ihr aber richtig Gas gegeben bei dem Essen da, oder?
Wir hauen da wirklich rein, wirklich hysterische, fette Tortenlacher. Aber das ist ja die große Frage, wieso Kirschtorte?
Ja,
sonst ist es immer Kirschkuchen.
Richtig.
Im Buch ist es aber auch so, dann steht dann mal Kirschtorte und mal Kirschkuchen. Ja, und das Ende ist natürlich toll. Wir sind wirklich völlig unterzuckert und dann knallen wir da rein. Aber ich finde auch, Tante Mathilda ist da richtig super. Und sie erinnert mich wirklich zum ersten Mal an Tante Prüsselius von Pippi Langstrumpf.
Ach, ja.
Ähnlicher Tonfall. Es ist mir noch nie aufgefallen wie Margot Troger. Mhm. Ihr kommt sofort raus auf der Stelle. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön gespielt von ihr.
Fand ich auch. Die Geschichte beginnt also damit, dass die drei Fragezeichen einen Fall von Tante Mathilda annehmen und versuchen, ihrer Freundin Eleonor mit diesem Pflanzendieb zu helfen. Und dazu müssen sie jetzt erstmal zu ihr nach Hause und erfahren dort aus erster Hand, tja, wie eigenwillig sie ist.
Leben Sie hier ganz allein in diesem großen Haus, gnädige Frau?
Natürlich, wer sollte denn sonst noch hier leben?
Gibt es keine Verwandten?
Das ist eine Frage, die Sie gar nichts angeht.
Bitte verzeihen Sie, ich will nicht indiskret sein, aber als Detektiv muss ich solche Fragen stellen, da sich der Täter häufig genug im Umfeld des Opfers befindet.
Ich will von meiner Verwandtschaft nichts wissen. Das sind alles nur geldgierige Habenichtse, die zu faul sind zum Arbeiten. Keiner von denen wäre tatkräftig genug, auch nur eine einzige Pflanze bei mir zu stehlen.
Ja, du hast recht, es ist ein toller Einstieg und eine tolle Figur auch, ne? Diese exzentrische, leicht nervige Dame.
Auch dann genau durch den Erzähler Passetti vorher dieses, da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, dieses Märchenwald-Thema. Das ist
richtig.
Super, weil du merkst gleich, das ist eine schöne Atmosphäre.
Stimmt, ja, genau, das ist fein. Und hier interessant, also in den Credits steht ja hier einmal Pseudonym Margot Linde. Und das soll Eva Maria Bauer sein, also Oberschwester Hildegard aus der Schwarzwaldklinik.
Das stimmt nicht. Ja, wo hast du die Info her?
Das ist bei den Hörspielforschern aufgeführt.
Ah, interessant, weil also Eva Maria Bauer, gut, die Stimme kennt man. Die war ja auch, glaube ich, dann irgendwie bei Villa der Toten später dabei. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Die hat ja so eine ganz besondere Stimme und die hat ja auch immer so gegiggelt. War immer sehr, sehr süß im Studio. Ja. Aber das ist sie nicht.
Ja, genau, ich fand das nämlich auch schwierig.
Hier steht nämlich, auf dem Skript steht, kann man fast gar nicht erkennen, Ingeborg Ottmann.
Aha.
Ja, und Ingeborg Ottmann, die war zur selben Zeit, also hier, als wir das aufgenommen haben, November 93, für Lissi bei Frau Körting im Studio. Ah. Weiß gar nicht, wie man jetzt darauf kommt, dass es Eva Maria Bauer ist, aber das ist definitiv Ingeborg Ottmann.
Okay, genau.
Und spielt sie auch wunderbar. Biestig, schön, unangenehm und klingt auch so ein bisschen, finde ich, wie Frau Elster aus Herr Fuchs und Frau Elster aus dem DDR-Märchenwald. Deswegen wahrscheinlich auch diese Märchenwald-Thematik. Okay, und eine ganz eigene Stimme hätte man definitiv öfter besetzen können, aber taucht wirklich, glaube ich, fast nur hier bei den drei Fragezeichen auf, die Ottmann.
Mhm. Das macht sie toll und trägt wirklich dazu bei, dass diese Szene so toll funktioniert. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, die drei Fragezeichen besichtigen jetzt erstmal den Tatort, kommen da nicht wirklich weiter und dann geht es erstmal wo völlig anders hin.
Ja, nämlich, weil Passetti plötzlich erzählt, sie versprachen sich, um den Fall zu kümmern.
Genau.
Und jetzt, nach dem Erzähler, also ab Ende von Seite 3 im Skript, da biegen Justus, Peter und Bob dann leider, meiner Meinung nach, völlig falsch ab. Warum geht's jetzt nicht weiter mit dem Blumenfall? Da hätten wir genau diesen schönen Klassikerfall präsentiert bekommen können. Aber jetzt landen sie leider bei den Bundesjugendspielen und da ist jetzt eine ganz andere Stimmung und das ist etwas, was mich eigentlich jetzt nicht so gepackt hat.
Ja, ja, und vor allem geht es ja jetzt erstmal in die berühmten Universal Studios.
Universal
Studio zu der Führung, die Lys übernimmt und wir dann zumindest jetzt erstmal Glenn, eine Figur, die ich ja sehr toll finde, zum ersten Mal kennenlernen. Komm, wir hören mal rein.
Uns hat die Sonne heute schon genug aufs Hirn gebrannt. Können wir nicht in eine der Hallen gehen? Am liebsten in die, in der ein Film über den kalten Nordpol gedreht wird.
Ja gut, ich schlage eine Fahrt mit der Studiobahn vor. Dann bekommt ihr am besten einen schnellen Überblick.
Eine gute Idee, Liz. Mhm.
Also dann, in diese Richtung.
Glenn, mit dir stimmt doch was nicht.
Wie kommst du denn darauf, Peter?
Na komm, ich weiß ja nicht. Man merkt einfach, dass etwas faul ist. War dein Zeugnis so schlecht?
Mein Zeugnis? Damit ist alles in Ordnung.
Rate mal, wie viel ich heute Morgen gelaufen bin.
Keine Ahnung.
10,7.
Oh, ganz schön schnell für einen Jugendlichen in deinem Alter. Gratuliere.
Danke.
Na und? Ist das ein Grund zum Trübsalblasen? Sei doch froh, dass du so schnell laufen kannst.
Ich trainiere kaum. Jedenfalls nicht viel. Du weißt doch, dass man unmöglich innerhalb von ein paar Monaten seine persönliche Bestzeit über 100 Meter um glatte 3/10 verbessern kann.
Naja, unmöglich ist das nicht.
Aber um das zu schaffen, müsstest du viel trainieren. Sowas fällt doch nicht vom Himmel. Ich weiß, dass ich ein guter Läufer bin, aber so toll finde ich die Rennerei auch wieder nicht. Ich habe auch noch was anderes im Kopf.
Okay, also wir sind in den Universal Studios. Ich muss einmal kurz diese Musik hier kommentieren. Das ist ja so seltsamer Spät-60er Prog-Rock im Hintergrund mit wilder Hammond-Orgel. Ich habe mal geguckt, wie das Stück heißt. Das Stück heißt Time Race One von Tony Tornado.
Nein!
mehr Tony Tornado, bitte. Also ich finde die eigentlich ja ganz cool, aber ich finde die sehr unpassender als Unterlege für diese Führung in den Universal Studios. Also wie du gerade gesagt hast, wir sind in den 90ern, ja, wir sind irgendwie 93, 94. Das ist die Zeit von Jurassic Park und Speed und sonst wie. Und es wirkt unheimlich altbacken, da diese Musik zu haben, das passt irgendwie.
Ja,
finde ich nicht so richtig.
Sie ist dann vielleicht sogar schon zu experimentell oder man hätte da eigentlich irgendwie was Seichteres nehmen können. Aber egal, du hast eine Idee, du hast
ja, es ist Gefühl eine
für die Stimmung.
Ja. Ja, genau. Ja, und dann gibt's hier erstmal diese etwas seltsame Eifersuchtseinlage von Justus, der sich einbildet, Lys würde mit Glenn flirten und das zieht sich ja dann auch so durch die Geschichte durch. Aber vielleicht erstmal Glenn. Ich finde, wie gesagt, das ist eine interessante Figur und vor allem eine tolle Stimme. die sehr gut besetzt ist für diese Rolle. Christian Stark.
Genau, das ist der Sohn von Horst Stark, also unserem Jim Hall aus dem Rasenden Löwen. Mhm. Und der klingt mittlerweile wirklich sehr wie sein Vater, sehr, sehr ähnlich. Übrigens die Stimme von Thomas, der kleinen Lokomotive.
Ach, auch.
Christian okay. Stark. Und er hat auch irgendwann, das finde ich ja ganz spannend, Keanu Reeves gesprochen im dritten und letzten und, glaube ich, ziemlich schrecklichen Teil von Bill und Teds verrückte Reise.
Mhm.
Da habe ich ja Keanu Reeves im ersten Teil gesprochen und im zweiten Teil, glaube ich, war es Gideon Burkhardt und dann im dritten Teil war es Christian Stark.
Mhm.
Aber eine tolle Stimme, auf jeden Fall. Auch hört man ganz oft in der Werbung, ist der ziemlich umtriebig.
Ja, und ich finde, der gibt dem Glenn so ein bisschen was Natürliches, vielleicht auch im Gegenteil zu Benny, der ja auch auftaucht und immer so ein bisschen nach vorne geht.
Was ich irritierend finde, auf jeden Fall, Christian Stark hat die schönere Stimme, aber beide klingen dann doch relativ ähnlich. Jetzt nicht am Anfang, aber später, also Benny ist ja Tobias Pauls, den kennen wir ja auch schon, die unterscheiden sich nicht
das
so.
Das stimmt,
großartig.
Die sind ein bisschen nah dran, das dachte ich auch. Aber natürlich so eigentlich als Konstellation ganz interessant. Auch Kerstin Dräger natürlich wieder dabei. Und ja, diese Eifersucht ist, wie findest du das? Also ich mag das ja eigentlich ganz gerne, dass wir noch ein bisschen so eine andere Seite von Justus da sehen in dieser Folge. Aber es ist dann ein bisschen Gimmick, ne? Es ist nicht so ein bisschen behauptet.
Ne, genau, das ist das Problem. Die Eifersucht wird eigentlich nur erwähnt, dass die da sein soll, aber du spürst bei Justus eigentlich keine Eifersucht, geschweige denn, dass du sie hörst. Und das hat Francis auch alles rausgekürzt, weil es ihm wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen zu viel war oder weil es ihn auch genervt hat, sodass Olli auch überhaupt keine Eifersucht spielen konnte. Aber das ist ja eigentlich auch ein interessantes Stichwort. Wir wollten uns ja ein bisschen auf Francis hier auch konzentrieren. Francis hat ja wirklich speziell gearbeitet und da sollte man vielleicht nochmal ein Augenmerk drauf setzen.
Ja, genau. So eine Frage eigentlich, wie ist der Stil von Francis? Ne? Also ich finde, er ist ja auf einer gewissen Art und Weise sowas wie der Meister der Kürzungen, obwohl wir auch immer natürlich diese Stellen entdecken, wo es dann so Kollateralschäden gibt, wo er einfach dann mit dem Hackmesser durch ist. Du hast es ja, glaube ich, auch schon mal erzählt hier im Bobcast, wie er da so vorgegangen ist, indem er so
einmal
quer durchmarkiert hat durch das Originalbuch.
Na, er hat sich einfach hat das Buch in die Hand genommen, hat sich einen Marker geschnappt und hat dann wirklich all die Sachen, die für ihn interessant waren, markiert und hat sich so eigentlich schon beim ersten Durchlesen der Geschichte seine eigene Geschichte gesponnen. Und dadurch hat er angefangen, manche Szenen in völlig anderer Reihenfolge zu erzählen. Er lässt Figuren, damit man dann innerhalb des Hörspiels nicht nochmal neue Szenen aufmachen muss, übers Telefon auftauchen und hat dadurch natürlich für sehr viel Spannung gesorgt und hat immer mit unglaublich hohem Tempo erzählt. Also sehr, sehr, sehr flüssig, auch in seiner Art und Weise, wie er Geschichten geschrieben hat. Hat auch sehr schnell gearbeitet, hat also wahnsinnig schnell abgeliefert bei Frau Körting. Innerhalb von ein paar Tagen war eine 3-Fragezeichen-Folge bearbeitet.
Irre,
und dieses Schnellarbeiten, das war er gewohnt, weil er ja für Perry Rhodan gearbeitet hat. Dann ging das ruckzuck und Heike Diener hat auch immer geschwärmt, wie schnell er gearbeitet hat. Und als er dann auch noch eine elektrische Schreibmaschine bekam, wo man dann eben auch so 2-3 Zeilen auch korrigieren konnte, ging alles noch schneller. Er hat aber eben auch wirklich nicht nur bearbeitet, sondern er hat dadurch natürlich auch wirklich Hörspiele geschrieben. Ja, musste sich ja auch immer wieder neue Erzählstränge ausdenken, zum Beispiel bei Masters of the Universe. Da hast du doch, glaube ich, auch mal was recherchiert, oder?
Total interessant, genau. Weil man natürlich, also erstmal muss man ja sagen, es ist irre, wie umtriebig Francis als Autor war. Ne?
Was der alles gemacht hat.
Eine enorme Bandbreite an Texten. Da ist ja alles dabei, von Perry Rhodan Heftchen über Pferdegeschichten wie Wendy Bücher bis hin zu historischen Romanen und Sachbüchern. Und dann eben auch diese Franchises wie Master of the Universe, wo er also angeblich keinerlei Infos hatte. Die haben ihm in eine Übersicht dieser Figuren geschickt, ne? Also He-Man und Skeletor, wo man eben sehen konnte, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Und dann gab es noch so ein paar Promo-Texte und dann hat er daraufhin diese Welt und diese Geschichten entworfen.
Man hat gesagt, der ist gut und der ist böse und jetzt mach irgendwas draus.
Mach mal was draus und hat quasi diese Welt zu Masters of the Universe entworfen, wo man sich überlegt, wenn man das mit heute vergleicht, wie diese Franchises verwaltet werden, ja, mit dem ganzen Lore, an den sich die Autoren halten müssen, wo man da gesagt hat, hier, mach einfach mal, und dann da, ich glaube, 37 Hörspiele waren das, die dann ja ein Riesenerfolg auch waren. Das hat er in einem Interview erzählt. Also es waren irgendwie Auflagen von 200.000 pro Folge.
Unglaublich.
Und er auch vorbereitet war, da noch mehr zu schreiben, und dann ging dann aber so Ende der 80er kam der Gameboy-Knick und es ging also so unter die 200.000er, und dann hat man halt gesagt, komm, wir hören mal auf damit. Aber wie er sozusagen das alleine gerockt hat einfach, und natürlich mit dem Output, mit diesem Tempo, das finde ich schon irre. Und ich finde, man kann da schon was lernen. Also ich habe ja auch Hörspieladaptionen machen dürfen, jetzt für die Planetarien-Reihe, das versunkene Schiff, Grab der Maya, und jetzt für die neue Staffel auch was. Und da ist die Vorgabe ja immer, ich muss fast sagen, leider, dass die Hörspiele 90 Minuten sein müssen. Und ich würde mir wirklich manchmal wünschen, dass die wieder etwas kürzer und
knackiger
würden. Aber wir
alle, und Heike Diene ganz besonders, ja, weil gerade dieses prägnante, kurze, knappe, das sorgt natürlich auch dafür, dass du wirklich dran bleibst und dass es nicht alles immer so zugelabert ist.
Das ist genau das. Ne? Und das merkt man auch beim Schreiben. Und ich muss da auch immer an Francis denken, wo ich mir dann immer denke, wie hätte Francis das jetzt gemacht? Der hätte komplett diese zwei Szenen hier zusammengefasst, die Figur rausgeschmissen und solche Sachen. Und auch noch mal ganz interessant, das fiel mir jetzt bei der Recherche noch mal auf. Ich habe sogar einen seiner Romane gelesen damals. Der hat ja auch wirklich Prosa dann geschrieben, ohne das zu wissen, dass das Francis war.
Sein allerersten Roman, meinst du, der hat nämlich mit 26 seinen ersten Roman geschrieben. Ich weiß gar nicht genau, wie der hieß. Was hast du da gelesen?
Ich glaube, es war nicht der erste. Der hieß Die vom 5. Hundert. Der kam 86 raus. Das ist so eine Geschichte in San Francisco in der Zukunft, wo alle Menschen in so riesigen Wolkenkratzern leben. Mhm. Und so je nach sozialer Stellung wohnt man dann weiter oben oder weiter unten. Und das ist jetzt, ich erinnere mich noch dran, nicht unbedingt ein hochliterarischer Schreibstil, aber auf seine Art schon halt auch eine souveräne Schreibe. Der konnte schon halt Dramaturgie und Figuren so zeichnen. Und im Amerikanischen würde man dann schon so sagen, das ist vielleicht so Pulp Fiction ein bisschen alles irgendwie. Aber ich finde, da ist schon auch eine Vision drin irgendwie. Also das jetzt nur so als Trash-Roman abzutun, finde ich, ist auch falsch.
Und hat er er den unter seinem eigentlichen Namen, der heißt ja in Wirklichkeit Hans-Gerhard Franciskowski, hat er den unter dem Namen veröffentlicht?
Das ist, glaube ich, als Francis. Aber das ist lustig, wo du das sagst. Ich habe hier auch nochmal gefunden, der hatte wirklich ein paar sehr lustige Pseudonyme.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Mein Liebling ist H.H.G. Francisco, ist nicht schlecht.
Gunter Frank habe ich hier noch.
Frank Sky ist auch gut. Und dann hat er als Dick Farlow diese Jan Tenner-Geschichten
geschrieben. Ach nein, das hat er ja auch noch gemacht.
Ja, ja. Und was noch? Peter Bars, also diese Pseudonym-Orgien sind natürlich.
Und dann
auch
ein Name, den finde ich ganz toll, und da habe ich recherchiert, das soll der Name seines Mathelehrers gewesen sein. R.C. Quos Rabe. Das war auch ein Pseudonym von ihm. Aber sehr es gut. ist ja irre. Der hat wirklich über 600 Hörspiele verfasst. Und das soll am Anfang auch ein bisschen schwierig gewesen sein. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Egal, ich mache es jetzt hier einfach nochmal.
Ja, erzähl es
doch
nochmal.
Weil er zuerst auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie man so ein Hörspiel schreibt. Also wie Skripte aussehen. Mit Szenenanweisungen und Geräuschen und Anmerkungen an die Sprecher. Wie spricht man? Das ist ja auch teilweise wichtig. Ja, Klammer auf, wütend oder Klammer auf, unterbricht oder er stottert oder ist unsicher, das sollte dann der Hörspielautor schon anmerken, sonst entstehen natürlich im Studio Missverständnisse und Fehler, und die gab es bei Francis ja nicht, Fehler gab es nicht.
Nein.
Er war ja auch immer recht überzeugt von sich, ich habe ihn ja auch irgendwann mal kennengelernt, auch wirklich nur so vage, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Zusammenhang, aber wahrscheinlich wirklich, als er wieder mal bei Curting auftauchte und ein Manuskript abgegeben hat, aber er soll auch in der Colorline Arena im Publikum gesessen haben beim Super Papagei, glaube ich. Und da war er 2004. Sehr angetan.
Ja.
Ja, das fand er ganz, ganz toll.
Ach, das ist ja schön. Ich habe noch, was ich lustig finde, vielleicht als letztes zu Francis jetzt, in diesem Interview wird er darauf angesprochen, wie er, was du eben auch sagst, wie er das alles gelernt hat und was macht man mit so komplexen Stoffen und so. Und dann zitiert er Mozart, der angeblich gesagt haben soll, wenn sich etwas ganz schwierig darstellt, muss man so lange dran arbeiten, bis es ganz leicht aussieht.
Das ist ein Zitat von Mozart?
Angeblich. Ich kann es mir so wirklich vorstellen. Aber es ist vielleicht das inoffizielle Motto von Francis, ja, dass man halt, gut, wie lange, stimmt da natürlich auch nicht so richtig, wenn das stimmt, dass er so schnell war.
Der war ein Auftragsschriftsteller dann eben und der hat wirklich mit Mittagspause gearbeitet, morgens um 9 angefangen und dann um 17 Uhr war Feierabend. Der war Familienvater, der war im Tennisclub-Vorstand und dann ist er übrigens, interessant für dich, im Sommer immer zum Forellenangeln nach Norwegen gefahren.
Ah, siehst du mal. Ja. Genau, dann habe ich, da war ich noch nicht hier, als er hier lang gefahren ist, aber ja, er hat natürlich die drei Fragezeichen geprägt. Wir
absolut,
sagen jetzt bye-bye H.G. Francis und hello André Minninger, aber das machen wir dann in der nächsten Folge.
In der nächsten Folge, genau.
Wunderbar.
Mehr Sportsgeist, die jungen Leute. Und niemals den Kampf vor dem Ende der Schlacht aufgeben.
Oh, Mr. Landman, wir haben hier einen Gast aus Rocky Beach.
Ah, sehr erfreut. Lasst euch nicht aufhalten. Und am Sonntag gebt euer Bestes. Viel Spaß und vergesst nicht, kämpfen, kämpfen.
Wer war das denn?
Der Chef unserer Bildungsanstalt, Dr. Jeremias Landman, Direktor der High School.
Wir nennen ihn Mr. Wolkenmann. Irgendwie ist er nicht ganz von dieser Welt.
Aber er hat viel für Sport über.
Los, lasst uns laufen. Ich will meinen Hotdog verdienen.
Abwarten.
Ja, jetzt taucht Mr. Landman auf, der Schuldirektor. Und was ich ganz seltsam fand, und da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, im Inlay steht da Gary Duvner.
Stimmt, ja. Mhm.
Der Sprecher von Landman, die Stimme von Ernie aus der Sesamstraße. Ja. Aber das ist er definitiv nicht.
Ja.
Ich glaube, Gary Duvner hat bei Frau Körting auch nie gesprochen. Keine Ahnung, wie sein Name da überhaupt auftaucht. Ursprünglich, und das steht hier auf dem Deckblatt, sollte das Michael Pölchau sprechen.
Ah, okay.
Das ist dann aber Stefan Fleming geworden. Und der war ein, wie ich recherchieren konnte, ein ehemaliger Sängerknabe, ein Wiener Sängerknabe, der wahrscheinlich für diese Klassik für Kids-Reihe, die zur gleichen Zeit bei Europa produziert wurde, wahrscheinlich über Justus Franz bei Frau Körting gelandet ist und von ihr besetzt wurde, weil mehr hat der Fleming dann auch nicht gemacht. Ja, der spielt ein bisschen drüber.
Ja.
Man nennt ihn aber auch den Wolkenmann. Warum, ja, weiß jetzt keiner. Wird auch im Buch jetzt nicht großartig erwähnt. Hätte Francis jetzt eigentlich auch weglassen können, die Wolkenmann-Erwähnung.
Stimmt, weil es weckt irgendwie eine andere Erwartung und er ist halt einfach nur so ein bisschen stiff. Und mehr,
ja, da denkst du natürlich, okay, dopt der auch und deswegen schwebt er immer auf Wolke 7, keine Ahnung. Aber das hat damit eigentlich nichts zu tun.
Nee. Und dann geht es weiter. Vor allem Peter ist natürlich jetzt besorgt über Glenn und teilt das dann auf dem Weg zum Parkplatz auch Bob mit. Der kommt dann da hinzu nämlich. Und Peter meint also, er hätte da die Vermutung, dass hier ein Verbrechen, was an Jugendlichen begangen wird, ansteht. Und das führt dann zu einem wirklich, finde ich, seltsamen Ausraster von Bob. Hier müssen wir jetzt mal reinhören.
Mit Glenn stimmt etwas nicht. Ich habe den Verdacht, dass er dopt, also sich mit leistungssteigerndem Gift vollpumpt.
Ach, du spinnst doch, Peter. Tja, bloß weil er schneller ist als du.
Also dafür sollte ich dir vor das Schienbein treten.
Ich glaub's einfach nicht. Der ist doch nicht verrückt. Na los, Justus, sag doch auch mal was. Ach, so ist das. Du glaubst den Blödsinn also auch. Ihr seid euch schon einig, ja? Und richtige Lokalpatrioten. Immer nach dem Motto, wer besser ist als wir, bei dem muss was faul sein, ja?
Hier im Auto habe ich was für dich, Bob.
Was denn?
Für uns alle.
Ein Buch.
Mary Sullivan hat es geschrieben.
Die Sullivan, die bis vor ein paar Jahren Diskuswerferin war?
So ist es. In dem Buch packt sie aus. Alles, was sie über Doping in der Leichtathletik weiß. Mit Namen und Daten und Fakten und allem drum und dran.
Ja, von dem Buch habe ich schon gehört.
Es ist das spannendste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Eine ziemlich hässliche Lektüre.
Ja, ja, ja. Aber ich will jetzt endlich wissen, was das alles mit Glenn zu tun haben soll. Peter!
Nicht so aufgeregt, Bob.
Ja, sag mal, lieber Andreas, also jetzt musst du uns mal hier das Innenleben von Bob erklären. Was hat er denn? Warum regt er sich denn so auf?
Na, ich finde ja die cholerischen Anfälle von Bob persönlich sehr schön immer.
Ja, das macht ja Spaß zu spielen.
Ja, ja gut, aber das Problem ist hier natürlich, du hast es schon gesagt, man weiß überhaupt nicht, warum regt er sich so auf. Und der Hintergrund, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch mit der Geschichte, auch nur mit dem Hörspiel, dann versteht man es natürlich. Glenn ist schneller als Peter und Justus Freundin Liz macht diesem Glenn schöne Augen und Bob denkt dann natürlich plötzlich, Peter und Justus wollen diesem Glenn irgendwas anhängen, um ihn bloßzustellen und das findet Bob dann unfair. Aber das kommt natürlich aus dem Nichts und baut sich auch überhaupt nicht auf und dann ist auch, was ich gar nicht verstanden habe, auch beim Lesen, beim Interpretieren des Textes, diese Bemerkung mit den Lokalpatrioten sehr unglücklich.
Seltsam.
Also warum? Das hat doch damit nichts zu tun. Das ist eigentlich so, das sind Neidhammel und mehr jetzt eben auch nicht. Gut, okay.
Ja, aber dann muss man natürlich irgendwas damit machen, ne? Also weil man merkt ja schon im Text, es geht jetzt hier nach vorne und dann musst du im Prinzip ja auch Gas geben. Das wäre auch komisch gewesen, wenn du das runtergespielt hättest wahrscheinlich.
Ja, ne? In der späteren Szene, wo es dann eigentlich ja weitergeht.
In der Zentrale dann, ja.
Ja, das ist auch gut, das ist auch schön dynamisch. Dann merkt man auch, okay, das ist auch gut gespielt, wir spielen uns da die Bälle zu. Es ist eigentlich auch gar nicht improvisiert, wir halten uns da sehr an den Text. Aber dann taucht so eine komische Pause auf, bevor Peter dann sagt, ich hoffe, du gibst uns recht, Bob. Und die haben wir mitgespielt, weil Francis im Skript auch vermerkt hat, so bitte kleine Pause zum Nachdenken. Das ist so ungewöhnlich, das hat er sonst nie gemacht. Und im Buch steht an der Stelle bei der Weidhofer nur, sie schwiegen. Das hat Francis dann auch interessant gesagt, okay, wie stelle ich das dar, dass jetzt wirklich mal eine Pause entsteht? Und das hat er dann wirklich hier im Skript vermerkt.
Naja, okay. Und das ist natürlich, das war ja das, wo ich dann schon so ein bisschen am Ball geblieben bin, weil ich dachte, wow, so ein richtiger Zwist bei den drei Jungs.
Was schön
ist. Ist schon auch interessant irgendwie. Das Ganze wird ja dann unterbrochen durch einen Anruf bei Eleanor Sharp. Sie wollen irgendwie, erinnern sich dann an ihren, an diesen anderen, an den Pflanzenfall. Wir müssten mal wieder nachhaken. Rufen dann bei ihr an und dann wird's ja kurz einmal sehr dramatisch, weil die dann am Telefon ist.
Ja, da sollten wir mal kurz mal reinhören.
Hören wir rein.
Das mag ich total gerne. Auch dann, wie Passetti das atemlos ausspricht. Selber völlig außer Atem.
Oh, einen Moment. Da ist irgendetwas an meiner Tür. Ich bin gleich wieder da.
Ja.
Hey, was soll das? Dir will ich zeigen. Hilfe!
Um Himmels Willen! Miss Sharp! Miss Sharp!
Was ist denn? Mein Gott.
Peter, Bob, Alarmstufe 1. Ja. Da ist etwas passiert. Wir müssen sofort zu ihr.
Ja, los!
Atemlos. Und im Höllentempo rasten die drei Detektive in Bobs altem VW zum Haus von Eleonore Sharp.
Ja, da gebe ich dir jetzt wieder recht, da ist man, eigentlich hat man total Bock auf den Pflanzenfall, ne? Also da ist man dann so, komm, fahrt da hin, ermittelt, was ist da los? Und da wird dann so ein bisschen die Luft rausgelassen, weil natürlich, ja, wie war das, Eleonore Sharp war keine gute Zeugin.
Ja, ja.
Die Beschreibung des Pflanzendiebs war voller Widersprüche und die drei Fragezeichen verlassen den Tatort und waren nicht schlauer als vorher. Okay, gut. Und dann gehen wir also wieder zurück in den Dopingfall, dann wieder zum Training ins Stadion. Und dort treffen sie wieder Benny, der den Jungs dann seinen Trainer Tom Descenso vorstellen möchte. Und der kommt hier.
Hi, Mr. Descenso.
Hi.
Wir waren vor ein paar Tagen in Rocky Beach und haben dort trainiert. Heute ist Peter hier, um bei uns zu trainieren. Sozusagen sein Gegenbesuch.
Okay. Schluss jetzt mit dem Laufen, Jungs. Jetzt trainiert ihr noch eine Viertelstunde Stabwechsel. Ich habe noch einen Termin in der Stadt und muss weg.
Bis später dann, Mr. Descenso. Wir sehen uns ja noch.
Ja, ja.
Ja, da kommt er im Frack, ein Klavier vor sich herschiebend, der Trainer Tom.
Dirigierend
in die Szene. Du hast ihn schon erwähnt. Justus Franz macht hier eine Art Cameo.
Moment mal, wir wollen jetzt auch mal schön ordentlich bleiben. Professor. Justus Franz, ja,
selbstverständlich, genau. Professor Dr. Justus Franz.
Ja, was macht
seltsam.
Der hier?
Was macht der da?
Ja, also interessant ist, den kannte Andy Beuermann schon sehr lange. Andy Beuermann hat übrigens die allererste Aufnahme von Franz damals noch auf Schallplatte produziert. Und deswegen waren die eng befreundet. Und dann hat Justus Franz irgendwann Weltkarriere gemacht, wurde ein sehr bekannter Dirigent und auch Pianist und hat dann Mitte der 80er, glaube ich, das Schleswig-Holstein Musikfestival gegründet.
Genau.
War unglaublich engagiert, hat viele Leute und auch jüngere Leute für klassische Musik begeistern können. Und deswegen gab es dann auch um 93, 94 herum, glaube ich, diese sehr erfolgreiche Hörspielreihe Klassik für Kids bei Europa.
Genau. Ja.
Da wurden dann in Hörspielformen unterschiedliche Komponisten vorgestellt mit Justus Franz als Erzähler, weil das kann er nämlich eigentlich wirklich gut. Er kann sehr gut erzählen. Er ist jetzt kein Schauspieler, deswegen wirkt er hier als das kennst du auch so ein bisschen matt, muss man sagen. Aber das war sehr erfolgreich. Also Liszt und Beethoven und Brahms und Mozart, diese ganzen Komponisten wurden da vorgestellt. Ich glaube, in zwei oder drei habe ich auch mitgemacht. Der hatte dann auch eine sehr bekannte ZDF-Serie, die er moderiert hat. Achtung, Klassik hieß die.
Genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Der war sehr präsent eigentlich so in den 90ern. Als
extrem, tauchte oft Medienperson in Talkshows auf und war so ein klassikbegeisterter Musiker.
Ja.
Der hat übrigens auch bei den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan gespielt. Und außerdem Mitte der 70er Jahre bei den New Yorker Philharmonikern unter der Leitung von, jetzt halte ich fest, Leonard Bernstein, dem Komponist von West Side Story gespielt, mit dem er dann auch später oft zusammengearbeitet hat. Also Bernstein war sowas wie sein Mentor. Und interessant ist, dass Justus Franz eines Tages Leonard Bernstein sogar nach Schloss Hasselburg geholt hat.
Ach,
also der
krass.
Ist wirklich, Bernstein ist wirklich mit einem Helikopter auf dem Schlossgelände gelandet, wo Heike Diene zu der Zeit ab Mitte der 70er Jahre zusammen mit Andy Beuermann gewohnt hat. Und da ist Bernstein dann auch als Pianist aufgetreten vor ganz kleinem privaten Publikum. Und Franz meinte dann später, das steht in seiner Biografie, das stimmt, also diese Privatkonzerte mit Bernstein, wie zum Beispiel jetzt hier auch in Schloss Hasselburg, die seien immer spektakulär gewesen. Das schreibt Franz. Die meisten Noten, die Bernstein da gespielt hat, die hätten jetzt nicht unbedingt gestimmt. Muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn. Aber da hätte Bernstein so Gas gegeben und man hätte ihn wirklich hautnah erleben können. Ganz besonders, schreibt Franz, wenn Bernstein einen im Tee hatte. Und jetzt pass auf, Kai, eine kleine Kubrick-Connection. So.
Oh,
von
okay.
wem stammt, vielleicht kennst du das gar nicht, aber es gibt es, ein legendäres Foto von Leonard Bernstein von 1949, bei dem Bernstein, deswegen passt es hier auch, verkatert in seinem Morgenmantel am Küchentisch sitzt.
Na, das muss ja nur Stanley Kubrick gewesen sein, der ja Fotograf war.
Beim Look Magazine.
Richtig.
Damals noch. Da hat er noch, er hat erst 51 angefangen mit kleineren Filmchen, aber da hat
genau.
er.
Der hat tolle Fotos gemacht.
Ja, ganz toll, fantastisch.
Übrigens, einmal ganz kurz, Andreas, Kubrick. Ich war hier neulich in der Cinemathek in Oslo und habe mir 2001 in der 70mm Kopie angeschaut.
Nein.
Und war völlig weggeblasen. Das war irre. Und ich hatte eine ganz merkwürdige, was ich noch nie erlebt habe. Das Ende ist ja immer eher so verwirrend. Was passiert dann da? Dann kommt das Space Baby und so. Und es hat mich so angefasst. Ich saß da und habe geheult. Ich hatte eine ganz merkwürdige Reaktion auf das Ende, obwohl ich den Film schon so oft gesehen habe und eigentlich immer
ist
da so am Grübeln bin. Aber
du verstehst das
Erlebnis.
Ja auch nicht. Du, jedes Mal gehst du da rein, guckst dir den Film an oder schaust ihn dir zu Hause an und du fragst dich, Moment, wie hängt das jetzt alles zusammen?
Was
ich verstehe kein Wort.
Genau.
Es ist toll, wahnsinnig.
Es gibt aber übrigens bei YouTube, kann man mal googeln, einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit einem japanischen Journalisten, wo Kubrick dem so 2,5 Minuten das Ende erklärt.
Was
er eigentlich damit vorhatte. Das ist völlig abgefahren. Und es ist fast eigentlich ein bisschen zu viel, dass man das so konkret erfährt, was Kubrick da vorhatte. Aber kann man sich mal angucken. Ich spoil es jetzt nicht. Es ist wirklich sehr interessant. Das hätte ich eigentlich auch nicht so vermutet, was
er damit
sagen wollte.
Ja, aber selbst Arthur C. Clarke hat die Geschichte nicht verstanden. Und Kubrick ist ja wirklich...
Aber klar, Kubrick versteht
natürlich,
alles.
Natürlich, Kubrick.
Ja. Genau, aber okay. Also 500 Punkte für diese Kubrick-Connection. Nicht schlecht.
Ja, habe ich mich sehr gefreut, das fand ich echt toll. Steht alles in der Biografie von Franz.
Perfekt.
Ja, wie geht's jetzt weiter?
Genau.
Wir müssen erstmal wieder.
Was machen wir nochmal?
Wir hören so in irgendwas rein.
Ja, genau.
Nach dem Training versuchte Justus, Liz zu erreichen, doch vergeblich. Sie meldete sich nicht. Er fuhr zu ihr hin, fand sie jedoch nicht vor. Doch dann machte er eine seltsame Beobachtung. Er erzählte Bob davon, als er wenig später mit ihm in der Sportredaktion der Zeitung war und zu dem Reporter Mark Hutchins ging.
Plötzlich tauchte der Wagen von Liz auf.
Ja.
Aber ich konnte ihn nicht erreichen. Und dann war Glenn da. Der Wagen hielt, Glenn stieg ein und Liz fuhr mit ihm weg.
Ohne mit dir zu reden?
Ohne mit mir zu reden.
Ja. Also, Justus wird jetzt immer eifersüchtiger. Ja,
der Arme.
Halt dich fest, Kai. Im Buch von der Weidhofer, da hat Justus dann noch einen Traum. Und den muss ich dir kurz erzählen.
Ja.
Ja, er träumt von wilden Abenteuern, das ist ein Zitat, mit Liz im afrikanischen Urwald, wo Glenn, Klammer auf, der übrigens eine unübersehbare Ähnlichkeit mit Harry Belafonte hatte, als mächtiger schwarzer Medizinmann herrschte. Als Justus erwachte, fühlte er sich ziemlich gerädert.
Wow.
Das ist doch der Hammer, oder?
Oh, okay.
Ah, ja, okay.
Würde ich mal sagen, gute Entscheidung, Francis, diesen Traum herausgestellt zu haben. Okay, ja, das unterfüttert auf eine etwas seltsame Weise diese Eifersucht.
Aber du merkst im Hörspiel von Justus Eifersucht überhaupt gar nichts.
Ja. Das stimmt. Ich würde jetzt ganz gern nochmal zurück zum Pflanzenfall kommen,
ja, deinem Lieblingsfall,
den ich jetzt auch irgendwie mich immer mehr verknalle hier. Es gibt nämlich einen sehr schönen Kniff in der Story. Tante Mathilda greift ein und das hören wir uns jetzt an.
Erinnerst du dich an den Tag, nachdem ihr Miss Sharp besucht habt? Nach dem letzten Überfall?
Natürlich.
Einen Tag später habe ich sie besucht. Sieh mal, was ich hier habe.
Einen Lippenstift.
Sehr gut. Und damit bin ich herumgegangen und habe alle exotischen Pflanzen markiert, von denen ich dachte, sie könnten vielleicht beim dritten Mal die Beute dieses Verbrechers werden. Gestern Nachmittag habe ich mehrere dieser Pflanzen wiedergesehen.
Wo?
Auf dem Blumenmarkt in Los Angeles. Werdet ihr euch dieser Sache annehmen?
Worauf du dich verlassen kannst, Tante Mathilda.
So, ja, und das fand ich tatsächlich eigentlich eine schöne Sache, dass Tante Mathilda hier mal so aktiv eingreifen kann.
Aber Kai, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch völlig unrealistisch. Also wir wollen natürlich jetzt nicht von Realismus sprechen bei den drei Fragezeichen.
Sagen,
aber
fang damit nicht an.
Sie markiert jetzt alle Pflanzen mit Lippenstift, die der Dieb eventuell klauen will. Und dann entdeckt sie mehrere dieser markierten Blumen auf dem Blumenmarkt in Los Angeles.
Ja.
Es ist doch völlig absurd.
Ja,
was für ein Zufall, oder?
Ja. Ich stelle mir vor, dass sie die nicht so bemalt, sondern dass sie die küsst. Sie macht sich dick Lippenstift auf die
das
Lippen.
Das musst du dir natürlich
küsst so diese Pflanzen dann durch. Also sie klemmt sich hier richtig rein für ihre Freundin und die ist ja so undankbar am Ende. Ne?
Eine richtige Ziege.
Abwascht, eine richtige Xantippe, die, wie war das? Eine antike Bitch, könnte man, glaube ich, Xantippe übersetzen. Die freie Frau von Sokrates.
Super unangenehm. Ja, ja, und auf dem Blumenmarkt rennt Peter dann hinter diesem Blumendieb her. Das ist Stan.
Ja.
Und dann bekommt er von ihm eins in die Magengrube, nachdem er seinen ikonischen Satz, den schnapp ich mir, gesagt hat. Und dann muss ich lachen, wenn ich sage, Peter, pass auf. Ich weiß, furchtbar. Ich konnte mich dann nicht mehr zusammenreißen. Also man hört es nicht richtig lachen, aber ich höre es, dass ich lache. Da müssen wir ganz kurz
das machen wir
zur Beweisführung reinhören.
Ja.
Er kommt auf uns zu. Den schnapp ich mir. Peter, pass auf. Worauf du dich verlassen kannst.
Ja, ich habe definitiv gelacht.
Wenn man dich auch kennt, dann merkt man, hier ist das ist ein privater Lacher.
Das stimmt.
Da ist so ein kleines.
Ich habe es nicht ganz ernst genommen.
Nee, genau. Du hast dann irgendwann auch aufgegeben, zu versuchen, die Geschichte hier zu verstehen. Ja, und wir gehen jetzt gar nicht zu sehr ins Detail. Es kommen quasi alle Fäden dann zusammen.
Naja.
Es taucht plötzlich auf im großen Stadion dann, als der große Leichtathletik-Wettbewerb stattfindet, wo dann auch Peter Shaw teilnehmen soll und der Stadionsprecher das sogar extra annonciert. Teilnehmer Peter Shaw startet auf Bahn 3.
Ah, da kommt er ja. Genau.
Ein bisschen Beeilung, Peter. Der war schon sehr dicht dran. Naja, und dann kommt das, was du einleitend schon erwähnt hast, diese große Abrechnung Glenn schnappt sich also das Mikrofon und geht über Stadionlautstärke und löst quasi den Fall auf. Und das müssen wir uns jetzt mal anhören.
Meine Damen und Herren, liebe Sportsfreunde, mein Name ist Glenn Miles. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, eine hässliche Geschichte. Vielen von euch wird es verdammt schwer fallen, mir zu glauben. Aber die Geschichte ist wahr. Sie handelt von chemischen Substanzen, mit denen man Muskeln züchten kann.
Das ist ja nicht zu glauben.
Mit solchen Muskeln kann man schneller laufen und höher und weiter springen als andere. Man kann damit leichte Rekorde erzielen
Glenn
und Meisterschaften
Miles,
gewinnen
ganz stark.
Und berühmt werden.
Das hätte ich man dir nicht
zugetraut.
Man kann damit
sehr viel Geld
Deshalb
verdienen.
Warst du also verschwunden, Liz. Mhm.
Und ja, man kann sich damit krank machen.
Es war nicht leicht für mich.
Es gibt sogar Athleten, die daran sterben, früher oder später. Und das alles im Namen des Sports.
Ja, also, wir haben es schon kurz erwähnt. Ich finde das ja auf dem Papier eigentlich eine schöne Idee, das so groß aufzumachen, in fast so einer filmischen Sequenz. Man sieht dieses Stadion vor sich und Glenn rechnet dann da ab. Ich find's aber wirklich so ein bisschen verinszeniert, weil diese Gespräche alle so drüber liegen und man weiß gar nicht genau, wo man dann so hinhören soll. Ne?
Ja, und das Problem ist, dass Justus da auch viel zu euphorisch ist.
Ja.
Das steht genauso im Skript. Im Buch ist das ein bisschen subtiler, da ist nämlich Bob ganz begeistert von diesem Glenn und ruft dann laut Glenn, Glenn, woraufhin Justus dann genervt reagiert und Bob anpflaumt, weil er den Namen Glenn schon gar nicht mehr hören kann und dann sagt er, ich bin ja nicht taub und da merkst du das. Aber warum Francis das jetzt im Hörspiel so gelöst hat, keine Ahnung. Ich glaube, er wollte schlicht fertig werden.
Ja, genau. Und da gibt's auch
keine
noch,
Lust mehr.
Muss man nochmal nachhören, mein Lieblingsstatist im Hintergrund, der ist auch toll, den hört man nicht so ganz genau. Bravo, Glenn, das hast du toll gemacht. Ha, 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 ha. Der ist auch super.
Und zwei Leute klatschen. Ja.
Genau, das fand ich, das war auch ein One-Take wahrscheinlich. Ja, also ein Rätsel noch vielleicht, dieser komische Bannister, der zweimal erwähnt wird, der diesen Buick angezündet hat und mit dem da Justus angeblich aneinander geraten ist, Ed Bannister.
Ja, das ist
Wer ist das denn? Der wird ja im Hörspiel nicht direkt erwähnt.
Nee, das ist ein Schulkamerad von Justus, den er überhaupt nicht ausstehen kann. Im Hörspiel wird nicht erwähnt, woher Justus den kennt, obwohl wir ja einen Bannister schon im Verrückten Maler hatten.
Ja, okay,
das
genau.
War der was über die Buschtrommeln in der Tresorbranche erzählt hat. Und ich denke mal, das muss derselbe sein, obwohl der, glaube ich, Harold hieß. Und dann taucht noch eine Bannister auf, nämlich später dann in der verschwundenen Seglerin.
Ach, okay.
Ja, ja, die ist es die Mutter? Keine Ahnung. Also es wimmelt von Bannisters. Da
stimmt,
in
das war Bannister oder was Kerstin so anders ausgesprochen
hat. Bannister mit dem Kanister.
Ja, genau. Genau, weil da war ich komplett verwirrt dann, welcher Bannister damit und ob ich irgendwas verpasst habe. Okay, das ist so ein Platzhalter ein bisschen. Es gibt lauter Bannisters.
Und das ist Francis einfach durchgerutscht. Das war ihm aber auch nicht so wichtig.
Nee.
Hauptsache Tempo, Tempo, Tempo.
Genau.
Leistung, das, Leistung, Leistung.
Leistung, Leistung. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Und damit sind wir auch schon hier durch diese Folge gesprintet, gedopt oder nicht gedopt. Und
mit Blumen in der Hand.
Und Lippenstift auf dem Gesicht. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, Rache des Tigers. Und da, ihr Lieben, kommt es zu einem absoluten Tabubruch. Justus Jonas raucht.
Nein!
Ja, doch. So sieht's aus. Macht's gut und bis dann. Ciao. First.